Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani für Entscheiderinnen und Entscheider rund um Covid-19, aber eigentlich viel mehr in der Zwischenzeit als Covid-19. Es geht mehr um die Frage, welche Entscheidungen müssen Unternehmen treffen, jetzt um auch aus der Krise rauszukommen oder die Krise zu meistern. Die Akutphase liegt längst hinter uns. Vor zwei Wochen habe ich mit Patrick Brown über die Frage geredet, wie verändert diese Krise eigentlich das Arbeiten und das Denken von Vorständen, von Aufsichtsräten. Das war ein sehr spannender Einblick, dass es eben nicht so in den Elfenbeinturm geht, sondern eher eine Offenheit ist zum Austausch. Und Offenheit und Austausch, da geht es oft auch um Medien. Und Medien sind heute ein bisschen unser Thema. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast, den ich gleich vorstellen darf. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich verantworte Marketing-Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hab das Vergnügen, alle 14 Tage einen unserer Experten im Podcast zu interviewen. Und diese Woche ist bei mir Markus Schmidt. Hallo Markus erstmal.
Hallo Michael.
Markus, du bist ja für die heutige Ausgabe in vielerlei Hinsicht der totale Profi, weil du hast einerseits, ich glaube, 15 Jahre Restrukturierungserfahrung, wenn nicht noch mehr. Du hast andererseits aber auch ja gerade im Medienbereich langjährige Erfahrung. Du warst in führender Verantwortung bei Sky Deutschland, du warst bei Tele Columbus. Also du wirst mir heute alle Fragen beantworten, die ich habe im Zusammenhang mit Medien und Covid-19, richtig?
Auf jeden Fall.
Okay. Jetzt ist ja Medien eigentlich so ein Dauerthema auf unterschiedlichsten Ebenen schon vielen Jahren und jeder weiß, dass es den traditionellen Medienhäusern schon mal besser ging. Gibt neue Wettbewerber, wir haben die Konkurrenz zu Social Media und so weiter und so fort. Da habe ich aber in einer Studie von euch jetzt vor kurzem gelesen, da habt ihr die Situation von Medienhäusern in Europa, aber auch ein Stück weit darüber hinaus untersucht und kommt zu dem Schluss, dass 63% mehr Online-Abos bei Verlagen im März gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen wurden. Also ist Covid-19 am Ende der Initialstart für ein Comeback der traditionellen Medien? Geht es jetzt aufwärts, was gerade die wirtschaftliche Dimension betrifft?
Naja, der März und April sind sicher für die traditionellen Medienhäuser eine Trendwende gewesen, was das Online-Nutzerverhalten anbetrifft. Man hat aber ja schon die letzten Jahre versucht, das klassische Printgeschäft durch digitale Angebote und Online-Angebote zu ergänzen, zu erweitern, auch teilweise zu ersetzen. Das ist im Großen und Ganzen nicht wirklich sehr gut gelungen. Es gibt ein paar positive Beispiele, aber die meisten Medienhäuser hatten damit echte Probleme und haben immer noch echte Probleme. Die Lockdown-Phase hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute nicht mehr vor die Tür gegangen sind und sich natürlich auch zu Hause informieren mussten und wollten. Haben natürlich klassische Medienhäuser, insbesondere auch natürlich die Deutschen, aufgrund ihres hervorragenden Journalismus natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Und man hat auch gemerkt eben, hat es gesehen, die Zahlen, wie du gesagt hast, sind ja da sehr augenfällig mit 63% Zunahme, dass plötzlich eben die Bevölkerung angefangen hat, auch Online-Angebote anzunehmen. Wir haben natürlich auch in wenigen Wochen und Tagen wahrscheinlich fast schon gelernt, wie man mit Online-Medien umgehen muss und kann. Die ganze Thematik, Videokonferenzen, hat ja die ganze arbeitende Bevölkerung in Tagen gelernt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eben diese Online-Angebote extrem gut angekommen sind. Das ist die positive Seite. Das wird sicher dazu führen, dass viele von den Bemühungen der letzten Jahre jetzt schneller gehen gleichzeitig. Und das ist eben das, was wir eben auch in dem Artikel beleuchtet haben und beleuchten, ist eben, dass Covid natürlich auch wahnsinnige Implikationen haben wird auf die Geschäftsmodelle der Medienhäuser im mittelfristigen und wahrscheinlich sogar auch im langfristigen. Und da sehen wir vor allen Dingen eben die Gefahr, die jetzt neben den ganzen Take-up-Raten, die hochgehen, natürlich entsteht, dass der Werbebereich extrem unter Druck kommt. Ja. Und da passiert eben logischerweise durch die sehr heftigen ökonomischen Einschläge durch die Covid-Pandemie oder durch die Corona-Pandemie und die Covid-Lockdowns, dass wir eben massive Rückgänge in den Werbeumsätzen sehen. Wir haben uns das auch mal ein bisschen angeguckt. 89% der Unternehmen, der großen internationalen Unternehmen, sind schon dabei, die Werbeumsätze runterzufahren, um zum großen Teil auch deutlich zu reduzieren, 50%. Tatsächlich frieren die auf niedrigem Niveau auch langfristig ein. Und das werden wir in den nächsten Monaten natürlich auch bei den klassischen Medienunternehmen als entsprechenden Umsatzrückgang sehen. Und das kann nicht durch die Online-Umsätze ausgeglichen werden. Das geht nur in einem langfristigen Prozess und das geht nicht innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Wir haben uns das mal angeguckt, auch beim TV-Bereich. Da erwarten wir einen Rückgang um die 30-40% allein im Jahr 2021. Und wir sehen zwar, dass da digitale Umsätze, also digitale Werbeumsätze nach oben gehen, aber eher im deutlich kleineren Bereich. Da wird eine große Lücke entstehen und damit steigt der Druck auf die Unternehmen, sich nochmal wieder neu zu erfinden und auch entsprechende Anstrengungen Richtung Transformation, Restrukturierung zu unternehmen.
Wenn du sagst, sich neu erfinden, ich habe mal gelernt, im Rahmen meiner Kommunikations- und Kampagnenarbeit in den letzten Jahren. Es ist entscheidend bei Online eben Abo und Klickzahl, entscheidend über Erfolg und Misserfolg, weil danach berechnen sich halt einfach die Preise, die man verlangen kann. Aber habt ihr denn, also es müsste aber noch dann in dieser Logik zumindest in den letzten Wochen mit den Online-Einnahmen nach oben gegangen sein, weil die Klickzahlen bei den gerade traditionellen Medien, beim klassischen Journalismus nach oben gegangen sind, oder ist einfach, kann das in keiner Weise das aufwiegen, was eben an Cost-Cutting seitens der Werbekunden passiert ist?
Also grundsätzlich ist die letzte Aussage von dir die richtige. Die Lücke wird größer und wird bestehen bleiben, auch aus unserer Sicht mittelfristig, bis wir dann auch in der gesamten Industrie, also der werbetreibenden Industrie, die Recovery-Phase auch erledigt haben. Wir wissen heute noch nicht, welches Modell das sein wird. Ich glaube, von der V-Entwicklung und V-Erholung sind die meisten mittlerweile entfernt. Wir gucken eher auf eine U und vielleicht auch sogar auf eine L-Entwicklung in unterschiedlichen Branchen. Und wenn das dann tatsächlich auch die Tatsachen sind, die im Markt draußen bestehen, dann wird natürlich logischerweise bei den meisten Unternehmen, gerade Werbeumsätze sind sehr flexibel einsetzbar. Ich habe da meine eigene Meinung dazu und glaube, dass es halt meistens sehr kurzfristig gedacht ist, aber die Reflexe der Unternehmen sind dort sehr stark und natürlich ist Kurzfristigkeit auch, wenn man auf die Cash-Situation gucken muss, entscheidend. Also wird der Werbebereich insgesamt problematisch. Dann ist es selbstverständlich so, dass die Klickzahlen, und das ist gut so, dass sie natürlich auch helfen, mittellangfristig entsprechend mehr Umsatz zu generieren. Das zeigt sich aber auch erst mittellangfristig in den entsprechenden Ratings. Also wird nicht sofort gleich ein Tausender Kontaktpreis höher bezahlt, sondern das wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. Und was wir draußen sehen, ich habe auch mit einem Marktteilnehmer erst diese Woche gesprochen, ist, dass eben gerade zum Beispiel zwischen den Medienhäusern auch durchaus ein sehr massiver Wettbewerb besteht und entsteht. Gerade das ist auch nicht ganz unnachvollziehbar. Wer diese Märkte hier kennt, weiß, dass zum Beispiel Medienagenturen dort eine sehr zentrale Rolle spielen. Dann gucken wir auf TV-Betreiber, also zum Beispiel in Deutschland die ProSieben Sat.1-Gruppe und die RTL-Gruppe, die eben entsprechend langfristige und große Verträge mit den Medienhäusern auch über entsprechende Rabattverträge abgeschlossen hat, dann haben die natürlich eine ganz andere Druckmöglichkeit, auch die verbleibenden Werbeeinnahmen an sich zu ziehen. Das ist in den klassischen Printmedien deutlich weniger verbreitet. Und wenn wir dann in die regionalen Zeitschriftenverlage schauen, dann wird es noch problematischer. Also da kann schon auch sein, dass da durchaus auch Effekte zwischen den einzelnen Medienteilnehmern entstehen. Und wie gesagt, im Augenblick glauben die Marktteilnehmer, dass dort ein Stück weit die Marktmacht der TV-Unternehmen ein bisschen stärker ist als die der klassischen Printunternehmen.
Das heißt jetzt gerade, weil du das Regional-Lokale angesprochen hast, für die klassischen Regionalzeitungen wird es eher noch schwerer und wir sehen eher, das ist die Gefahr, wird eigentlich immer größer, dass wir noch mehr eine Ausdünnung der in Deutschland ja doch relativ breiten Medienvielfalt, die wir bisher hatten, dass es dann noch weiter eine Ausdünnung geben wird und eine Konzentration.
Ja, ich glaube, der Trend ist nicht mehr aufzuhalten. Der ist jetzt auch schon einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lange im Entstehen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie kann ich technologische Entwicklungen mitgehen? Bin ich in der Lage, auch langfristig an solchen Entwicklungen auch teilzunehmen, die auch vorherzusehen? Kriege ich die richtigen Mitarbeiter und Fachleute dafür? Und es ist natürlich in den Hotspots, wo die großen Medienhäuser sich angesiedelt haben, Berlin, Hamburg, München, ein Ruhrgebiet, da ist natürlich einfacher, auch entsprechend attraktive Arbeitskräfte oder entsprechend attraktiv für die Arbeitskräfte Angebote zu machen. Das ist natürlich teilweise in den Regionen deutlich schwieriger und das wird den Trend auch hinsichtlich der digitalen Angebote nochmal verstärken und wird eher zu mehr Konzentration führen aus meiner Sicht.
Jetzt sind ja viele Journalisten, die in den letzten Jahren ins Berufsleben eingestiegen sind, die haben ja schon, wie das so schön heißt, eine trimediale Ausbildung, sprich früher ging ein Journalist zur Pressekonferenz und hat irgendwie danach einen Artikel geschrieben, heute muss er sehr oft noch ein Foto machen oder vielleicht sogar noch ein kleines Video aufnehmen. Alles unter dem Gedanken, noch mehr Social Media Online-Angebot, auch in klassischen Tages- und Wochenmedien jetzt in dem Fall. Glaubst du denn, dass man da dauerhaft wirklich Geld mit verdienen kann in einem relevanten Sinne oder ist man eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind die immer auf verlorenen Posten in Zeiten von Influencern und sonstigen und können das gar nicht auffangen?
Ja, das ist natürlich ein kleines Paradoxon. Man muss sich mit diesen Medien, mit den neuen Medien, mit Social Media und entsprechenden Kanälen auf jeden Fall beschäftigen, wenn man ansonsten einfach aus dem Relevanz-Set auch der Kunden rausfällt. Verdient man damit Geld? Und ich meine, das hast du die Influencer angesprochen. Da gibt es einige ganz wenige, die damit wirklich reich werden. Und da gibt es Millionen, aber Millionen, die damit auch kein Geld verdienen. Also das ist wahnsinnig schwer, auf YouTube wirklich Geld zu verdienen. Es ist wahnsinnig schwer, auf den noch kürzeren TikTok und ähnlichen Medien wirklich Geld zu verdienen. Das ist wahnsinnig wichtig für Kommunikation, für Awareness, aber dass man damit Geld verdient, das ist sehr schwer. Wir haben jetzt mal vor kurzem auch eine Diskussion gehabt mit Kollegen aus dem Markt. Da ist der Faktor 12 genannt worden, dass eben beispielsweise YouTube und Social Media Umsätze den Faktor 12 schlechter sind, als tatsächlich auf die klassischen Verbreitungskanäle zu gehen. Und wenn man da guckt, und du hast es ja angesprochen, direkte Kundenkontakt, Zugang zum Kunden, das war ja die letzten 10, 15 Jahre einer der wesentlichen Punkte, warum beispielsweise eben auch Pay-TV sich einigermaßen in Deutschland jetzt, sagen wir mal, stabilisiert und gefestigt hat, ist, dass man eben Kunden direkt kennt. Und wenn man das dann macht, und da glaube ich, ist ein wichtiger Weg auch für die Medienunternehmen, also auch für die klassischen. Sie müssen einfach gucken, dass sie auf Plattformen kommen, wo man Kunden direkt adressieren kann und nicht einfach nur ganz pauschal in die Welt hinaus funkt. Und wenn man Faktor 12 nimmt, dann ist es brutal viel und da muss man im Prinzip einfach auch als Medienhaus seine Strategie richtig wählen und das dann entsprechend auch auf Plattformen, versuchen auf Plattformen zu kommen, die tatsächlich die Kunden auch entsprechend adressieren können und damit auch entsprechende Umsatz, sagen wir mal, Flüsse auch generieren zu können. Und klassisch nur auf YouTube, da glaube ich nicht dran.
Also das ist der Punkt, du hast das Stichwort schon gesagt, Plattformen. Mal als jetzt ein interessierter Laie mit Marketing-Kommunikationshintergrund, würde ich ja schon sagen, in den letzten Wochen hat es so einen gewissen Boom gegeben, wenn ich gucke, Netflix, jetzt geht Disney Plus, ist in den Markt gegangen. Also die gehen ja da alle rein, weil sie sich irgendwas versprechen. Ist es eigentlich dieser Anbieterkampf, der da sich jetzt breit macht, glaubst du, der ist nachhaltig oder werden wir relativ schnell sehen, dass da jetzt den Ersten auch die Luft rausgeht? Oder ist das einfach das Feld, wo man jetzt eigentlich eine Hoffnung hat, dass man sich, dass man wirklich lukrativ dauerhaft funktionieren kann?
Ja, das ist eine ganz gute Frage und die hat auch wiederum wirklich viele Facetten. Wir haben ja schon seit 10, 15 Jahren versuchen die Over-the-Top-Anbieter in dem Markt Fuß zu fassen. Am Anfang ist es teilweise an den Bandbreiten gescheitert und auch an durchaus aktiven, sagen wir mal, Verhindern auch der großen Telekommunikationsanbieter jetzt mit Verfügbarkeit von wirklich viel Bandbreite über Kabel und klassische Telekommunikationsnetze ist es natürlich für die Anbieter wirklich einfacher geworden, in den Markt zu kommen. Es ist einfach genug da. Und wenn man an die WM 2006 denkt und hat dort IPTV geschaut, dann ist das Fußballtor oder das Tor einfach 4-5 Sekunden später gefallen als auf dem Satelliten oder auf dem Kabel. Das haben wir heute auch nicht mehr so. Also das heißt, wir haben jetzt deutlich bessere Bandbreiten, damit auch deutlich mehr Verfügbarkeit für diese ganzen Anbieter. Und man sieht schon, dass eben auch die jüngere Generation, und das geht natürlich wahrscheinlich bei 30 minus los, schon sich sehr stark auch von klassischen, zum Beispiel Fernsehen, linearen Fernsehen verabschiedet und damit natürlich für diese Anbieter entsprechend Raum und sagen wir auch entsprechende Abnehmer auch zur Verfügung stehen. Jetzt muss man schauen, wie sich dieser Markt irgendwann sortiert. Sortiert er sich? Wahrscheinlich wird er sich sortieren. Es ist beispielsweise hochwertiger Movie-Content ist nicht unendlich verfügbar. Es gibt einige wenige Blockbuster im Jahr, die produziert werden. Sie haben natürlich dann Netflix und auch eine HBO und andere jetzt angefangen, im Serienbereich sehr viel zu machen. Das ist durchaus sehr erfolgreich. Aber auch das kann man nicht beliebig kopieren und multiplizieren. Irgendwann wird die Qualität wieder leiden. Und dann wird man im Prinzip auch wahrscheinlich hier auch nochmal eine Konsolidierung sehen, warum das im Augenblick länger geht und das natürlich und für die Kunden ist es durchaus im Augenblick sehr positiv, weil die Preise sind sehr attraktiv, die Flexibilitäten sind sehr attraktiv und Familienabo bis zur, sagen wir, fast täglichen Kündigung der Verpflichtungen ist das ja, das sind ja Dinge, die man früher ja gar nicht gesehen hat. Aber es wird sicher hier in dem Bereich auch nochmal eine Konsolidierung geben und dadurch, dass eben die großen Spieler, insbesondere eben auch die Tech-Giganten aus dem Valley hier eine große Rolle spielen, wird es natürlich für regionale und regional würde ich jetzt schon mal deutschlandweit sehen, natürlich nicht ganz einfach, dort Fuß zu fassen. Wir hatten Versuche in der Vergangenheit auch von Pro7Sat.1 beispielsweise, die halt mit Maxdome beispielsweise halt auch nur teilweise erfolgreich waren. Also das wird interessant zu beobachten sein und ist durchaus erstmal für die Kunden im Augenblick eine wahnsinnig große Auswahl, eine Vielfalt und auch ein attraktives Preis, attraktive Preismodelle, auch mit Amazon im Markt und anderen haben wir ja schon einige genannt. Aber das wird sicher irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch nochmal zu einer Konsolidierung führen, aus meiner Sicht.
Aber wenn ich jetzt das Beispiel Netflix nehme, als vielleicht so mit der bekannteste als Streamingdienst, was machen die denn richtig im Vergleich zu anderen? Also warum ist da jetzt kein Europäer dabei? Ist es einfach so, dass die eben viele mit dem Hintergrund Tech Valley und so weiter einfach sehr früh an der Entwicklung waren? Oder was ist der entscheidende Punkt, dass wir halt jetzt wieder über Unternehmen wie einerseits Disney, aber andererseits eben Amazon und Netflix reden, aber eine Bertelsmann-Gruppe oder so da nicht direkt von uns beiden genannt wird?
Ja, erstmal glaube ich, ist es wichtig, war es am Anfang wichtig, auch die technologischen Grundlagen auch zu beherrschen und zu haben. Und da tickt halt das Valley ganz anders als wahrscheinlich der Rest der Welt. Das sieht man auch ein bisschen. Das ist mal ein kleiner Ausflug, wenn man auf E-Mobility schaut und auf wie ist ein Tesla gebaut und wie bauen die anderen ihre Autos. Das ist halt ein Computer mit intelligentem User Interface und hat halt auch noch einen Motor dabei und so ein bisschen ist auch Netflix. Ja, die haben zuerst geguckt, wie funktioniert so eine Plattform und haben dann sich den Content organisiert und zum großen Teil auch selber produziert. Und dann ist halt auch so, dass dieser sagen wir mal Hollywood Content, das nenne ich es mal so von der Schattierung her, natürlich global verwendbar ist und diese globalen Brands auch funktionieren. Da musst du natürlich als, sagen wir mal, deutsches oder europäisches Unternehmen einen ganz anderen, sagen wir mal, Marketingaufwand treiben und dann wird es natürlich ganz schnell auch schwierig, die Kunden zu gewinnen. Und was diese Firmen alle durch die Bank total richtig gemacht haben, aus meiner Sicht, ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und einfach super attraktive Modelle von Anfang an in den Markt zu bringen. Ich meine, du hast ja vorhin angesprochen, ich war ja lange auch bei Sky Deutschland. Wir haben die Kunden versucht festzuhalten, langfristige Verträge, langfristige Kundenbindungen, um auch wieder unsere Akquisekosten zu refinanzieren und so weiter. Und plötzlich treten Spieler in den Markt, liegen mehr oder weniger, ich habe es vorher gesagt, also monatlich mindestens, aber teilweise sogar tägliche Kündigungsmodelle anbieten und einfach nur mit Klick bist du raus, mit Klick bist du wieder drin. Das ist natürlich wahnsinnig attraktiv für die Nutzer und insbesondere für die junge Zielgruppe, die ja mit dem Internet ganz anders groß geworden ist, noch deutlich, sagen wir mal, näher an dem, wie sie es gelernt haben, zu arbeiten. Und das ist ja so ein bisschen Thema, wie kann ich Umsätze generieren und was ist die Paywall, wie funktioniert die und warum funktioniert es an vielen Stellen halt auch nicht. Und das ist einfach ganz klar, es muss einfach total flexibel sein. Es ist einfach erstmal Internet ein sehr, sagen wir mal, kostenfreies Medium und wenn ich dann eben diese Hürden sehr hochsetze, dann wird es natürlich schwierig und das haben die alle unisono nicht gemacht und das ist sicher eines der Erfolgsmodelle und das ist auch so einfach nicht zu kopieren und wenn man dann an die großen Produktionen denken, die sind halt auch richtig teuer Und da brauchst du halt auch eine weltweite Verbreitung, auch wenn die jetzt anfangen, auch lokalen Content zu produzieren, was auch gut funktioniert, kannst du das aber nur als Beimischung machen und nicht als Kerngeschäft. Und deswegen sind natürlich diese großen Namen, die wir genannt haben, dort sehr viel besser aufgestellt und wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach einzuholen von irgendjemand.
Wenn ich dann sage, okay, heute Stand ist so, wie er ist, gibt's denn, ich meine, ihr habt euch da ja auch lange Gedanken drüber gemacht, was sind denn Punkte, wo ihr jetzt sagen würdet, keine Ahnung, liebe RTL Group, liebe Handelsblatt Media Group oder Süddeutsche Medienholding, also es gibt so ein paar Punkte, die solltet ihr euch jetzt aber ins Stammbuch schreiben und ehrlich mal überprüfen, wo ihr steht und was ihr tut, weil sonst wird der Markt für euch eher noch schwieriger, als er jetzt ist.
Also erstmal glauben wir, dass eben, sagen wir, klassische Cost-Cutting-Programme nur kurzfristig funktionieren. Es wird nicht ganz ohne Kostenthemen gehen jetzt in dieser, sagen wir, sehr starken Einbruch auch der Umsatzerlöse. Aber das sollte und darf auf Dauer nicht der Fokus sein. Dann muss man sich sehr stark auf sein Geschäftsmodell konzentrieren und im Prinzip auch sich mal strategisch überlegen oder noch besser überlegen vor dem Hintergrund, was wir jetzt auch die letzten Jahre gelernt haben und vielleicht auch so ein Einschlag wie eine Corona-Pandemie auch nochmal klarer hervorgearbeitet hat, rausgearbeitet hat, was funktioniert. Und da gibt es eben unterschiedliche Modelle europaweit, auch deutschlandweit. Die einen haben sich differenziert, die anderen haben sich schon eher fokussiert. Ich glaube, man muss da einfach auch mal ein paar Zöpfe abschneiden, die nicht mehr ins Portfolio passen. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese neue Digitalisierung, diese neue digitale Welt, diese neuen Angebote einfach auch konsequent in eine Strategie übersetzt und die auch konsequent dann umsetzt. Und dazu muss man eben auch vielleicht auch ein Stück weit out of the box gehen und auch externe Datenquellen besser noch anzapfen. Einfach, es ist viel Daten da, Big Data, ein Stichwort der letzten Jahre, einfach auch deutlich mehr zu verstehen, was die Kunden wollen, was funktioniert nicht, wo kann ich auch mich vielleicht nochmal tatsächlich auch in einer erfolgreichen Nische bewegen und wie kriege ich das dann auch monetarisiert. Und dazu muss ich im Prinzip deutlich flexibler noch bei dem Kunden verfügbar sein, und zwar mehr oder weniger überall. Ich habe natürlich nach wie vor als klassisches Medienhaus meine, sagen mal, älteren Kunden, die eher noch klassisches lineares TV haben, aber ich muss natürlich auch schauen, dass wenn ich auf 1949 gehe, auf die klassische Werbezielgruppe, dass ich dann natürlich auch die Jungen wieder näher ranbringe an meine Inhalte und Angebote. Und da hatten wir vorher schon mal gesagt, ja, natürlich ist Journalismus auch was dort eine Rolle spielt, und da können die deutschen Medienhäuser durchaus, glaube ich, sich gut positionieren. Und dann muss ich halt auch schauen, dass ich eben Content produziere, der eben auch in meiner Region oder in meinem Land gut funktioniert. Und dann muss ich den halt auch möglichst optimal zum Kunden bringen. Und ja, ich muss mich halt auch wahrscheinlich in Zukunft ständig neu erfinden und auch wahrscheinlich schauen, links und rechts gibt es ein paar Allianzen, die funktionieren können, um mal, sagen wir mal, auch mal eine gewisse Größenordnung zu bekommen, wenn man dann tatsächlich auch gegen die großen Tech-Giganten oder die von uns vorher schon erwähnten Netflix und Amazons antritt, dann ist es wahrscheinlich außen im Hinterhof irgendwo in München oder in Berlin oder in Hamburg schwierig, ja.
Weil du die Allianzen ansprichst, vielleicht so ein bisschen Schluss, das ist ja was, lustigerweise, wo die Öffentlich-Rechtlichen jetzt ein, zwei Mal gepunktet haben, wenn ich jetzt überlege, dass die ARD zusammen Serien produziert mit großen Playern und so. Ist das die Zukunft der, oder haben die Öffentlich-Rechtlichen da den Vorteil, dass sie halt, sagen wir mal, eine andere Finanzierungsstruktur haben und sich das erlauben können? Oder würdest du sagen, das ist jetzt schon was, da können andere sich auch nochmal was von abschneiden und viel mehr, viel stärker ist das dieses Querdenken, was du sozusagen eben angesprochen hast?
Ja, schon. Ich meine, da fragst du natürlich jemand, der auch einige Jahre natürlich auch schon sehr stark auch gegen die ARD und ZDF auch gekämpft hat auf der Pay-TV-Seite. Erstmal sind die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und ich glaube Österreich auch, ein paar andere Länder, wahnsinnig gut über die öffentlichen, sagen wir, über ihre Gebühren finanziert. Das ist durchaus jetzt, muss jetzt nicht ein Gesamtnachteil für eine deutsche Medienlandschaft sein, wenn man, sagen wir mal, vernünftige Spielregeln an den Tag legt. Da haben wir historisch schon immer diskutiert, ob ARD und ZDF dann werbefrei sein muss, damit ein bisschen mehr Kuchen übrig bleibt für eine RTL-Gruppe beispielsweise oder für eine Pro7-Sat1. Das hat man nicht ganz konsequent umgesetzt. Das wäre nochmal eine Möglichkeit zu überlegen, ob man dort mehr, sagen wir, Waffengleichheit nochmal herstellt. Aber wenn man mal anguckt, wie viel Gebühreneinnahmen eine ARD hat, geht jetzt richtig stramm Richtung 10 Milliarden pro Jahr. Das ist schon eine Größenordnung, mit der die was machen können. Dafür haben sie auch einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Auftrag. Aber natürlich tun sie viele Dinge nebenher, konnten natürlich deswegen auch zum Beispiel die Mediatheken viel schneller entwickeln als vielleicht die Privaten. Und das funktioniert ja schon relativ gut. Und wenn die deutschen Medienhäuser sich da ein Stück weit zusammentun und vielleicht ein paar alte Zöpfe abschneiden und vielleicht eben auch die Diskussion, die ich gerade hatte mit dem Thema, wer hat dann welchen Einnahmestrom und wer hat welchen Einnahmestrom nicht, dann kann das sowas natürlich funktionieren. Und wenn man auf Produktion guckt, und es gibt ja auch eben, Sky hat ja, glaube ich, Babylon Berlin zusammen mit ARD produziert, das ist natürlich auf Dauer der richtige Weg, wenn man jetzt auch anguckt, wie viel, sagen wir mal, auch ökonomische Firepower eine ARD auch hat und die natürlich auch schauen müssen, dass sie eher die jüngeren Zielgruppen auch wieder bekommen. Sonst ist es irgendwann so, dass die alle in Rente sind und dann wird es natürlich auch schwierig. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gedankengang, den sich die deutsche Medienlandschaft, dem man sich mal stellen muss und ich glaube, es auch teilweise schon tut. Es wird nicht ganz einfach sein, da alle unter einen Hut zu bekommen. Es ist ja doch auch ein Markt, den wir auch weiter anstreben. Aber durchaus ist das eine sehr valide Überlegung und sollte auch durchaus mal angegangen werden.
Alte Zöpfe abschneiden, sagt Markus. Das ist, glaube ich, insofern ein gutes verbindendes Element, weil sich das durch alle Podcasts bisher durchgezogen hat. Dann sind wir wieder beim Thema Krise als Chance und man sollte diese Momente nutzen. Markus, dir erstmal vielen Dank für den Podcast. Es ist, glaube ich, wirklich ein Thema, da sollten wir in ein paar Monaten nochmal drüber sprechen. Wie sich's bei den Medien weiterentwickelt, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja aktuell wieder Ökonomen sagen, naja, der Herbst wird schon nochmal schwierig und vielleicht hat das bei den Werbebranchen oder bei den Werbeetats auch nochmal andere Auswirkungen. Also dir erstmal vielen Dank.
Herzlichen Dank, Michael. Hat Spaß gemacht und machen wir gerne in ein paar Monaten. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, da dran zu bleiben und das weiter zu beobachten, das Thema.
Ja, danke. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Impact Podcast gibt's wieder in 14 Tagen. Wir freuen uns über Likes, Shares, Kommentare auf den bekannten Plattformen. Wer übrigens den Artikel von Markus lesen möchte, der kann einerseits unser Impact Magazin kostenlos abonnieren. Das gibt's auf de.kani.com oder aber einfach auf der Website gucken oder auf dem LinkedIn-Profil von Markus. Da ist nämlich der Artikel auch gepostet und dann kann man auch direkt mit ihm drüber diskutieren. Da freut er sich drüber. Vielen Dank, bis in 2 Wochen.